SWR Kultur.
Genau.
Gast vor acht.
Bruno Preisendörfer ist ein Schriftsteller, der regelmäßig zu akribischer Recherchearbeit in die deutsche Geschichte abtaucht, um dann mit einem faszinierenden neuen Sachbuch wieder aufzutauchen. Mit je spezifischem Blickwinkel hat er Deutschland in der Zeit von Goethe betrachtet, von Luther, Bach und Bismarck. Auf eine Art, die Leserinnen und Leser wirklich mitnimmt in diese Zeiten und Welten. Sein jüngstes Buch ist gerade erschienen, er schreibt aber schon am nächsten. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich Zeit für uns nimmt. Guten Abend, Bruno Preisendörfer.
Ja, guten Abend.
Dieses jüngste Buch heißt Schlagworte, die Geschichte machen, wie Parolen von Stunde Null bis Wir schaffen das Deutschland veränderten. Es geht also um Parolen wie diese.
Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!
Ich bin ein Berliner.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Kennt man, ne? Die Reportage vom Wunder von Bern, John F. Kennedy, Willy Brandt, Angela Merkel. Wir gehen auch gleich auf ein paar Beispiele ein. Aber zuerst vielleicht, Herr Preisendörfer, was hat Sie daran gereizt, die deutsche Nachkriegsgeschichte, zumindest in Teilen anhand von 14 solcher Schlagworte, Parolen zu erzählen?
Naja, das sind ja Parolen, die oft auch mit Legenden umwoben sind, wo Dinge kolportiert werden, die einfach so nicht stimmen. Also das gilt sowohl, was den Entstehungszusammenhang angeht, als auch die Folgen. Und da kam es mir darauf an, also jetzt nicht groß zu entlarven, sondern einfach die Zusammenhänge ein bisschen darzustellen und davon zu erzählen und vor allen Dingen auch sozusagen das Langzeitecho dieser Parolen und Schlagworte zu verfolgen.
Ich meine, die sind unterschiedlich bekannt. Ich bin ein Berliner, kennt jeder, aber wer Hilmar Hoffmann war und warum der 1979 von Kultur für alle sprach, das wissen wahrscheinlich nicht mehr viele. Wie haben Sie ausgewählt? Also was haben diese Slogans gemeinsam?
Ja, dieser Hinweis, der ist richtig. Also ich denke, die meisten Slogans kennt man. Wohlstand für alle kennt man wohl auch. Und es kam mir aber darauf an, sozusagen diese Reihe zu machen, Wohlstand für alle. Dann eben Kultur für alle mit dem Hilmar Hoffmann und dann Bildung für alle von dem Horst Köhler. Auch diese Bildung für alle, diese Rede von dem Horst Köhler wird auch nicht jedem so gleich geläufig sein. Aber da kam er halt sozusagen schon auf die Reihenfolge an, die möglicherweise auch eine Rangfolge ist.
Und man sieht an diesen drei Parolen schon tatsächlich, spürt man so einen Bogen deutsche Geschichte. Fangen wir vielleicht fast ganz vorne an. Deutschland ist Weltmeister, gerade gehört aus dem Jahr 54 vom Fernsehkommentator Herbert Zimmermann. Auch in diesem Jahr fährt Deutschland wieder zu einer Fußball-WM. Wie hallt dieser Satz von damals heute noch nach?
Naja, das ist ja eine never-ending story. Man darf ja nicht vergessen, dass der Krieg ja gerade mal 9 Jahre zu Ende war und Deutschland am Boden zerstört war, und zwar physisch die Städte, aber auch moralisch. Und dann war das so eine Art Rückkehr in die anerkannte europäische Zivilisation gewissermaßen. Und das war der Initialpunkt für die gesamte deutsche Nachkriegssportgeschichte in Ost wie in West. Und da kam es ja dann auch zu bestimmten Skurrilitäten, auch bei der Olympiade. Davon erzähle ich ja auch in dem Buch, bei den Olympiaden, wer, also DDR, BRD, mit welcher Fahne auflaufen durfte zum Beispiel. Oder der Frauenfußball. Der Frauenfußball ist ja heute, abgesehen von den Geldern, die fließen, fest etabliert. Damals in den 50er Jahren und auch noch Anfang der 60er Jahre war das für bestimmte Funktionäre des DFBs unmöglich, dass Frauen Fußball spielen sollten, konnten. Ja, bis hin zu heute bizarr anmutenden Argumenten bei den Trikots, die ja auch damals schon mit Werbung geziert waren, dass die weibliche Anatomie die Werbung verzerren würde. Von heute aus ist man fassungslos, wenn man das liest, aber da kam es mir eben darauf an, diese Zusammenhänge so ein bisschen darzustellen.
Auch Norbert Blüm ist vertreten, 1997 als Minister für Arbeit und Soziales, mit dem Satz, die Rente ist sicher oder sicher, wie er sagte, der ja definitiv bis heute nachhallt, vor allem, weil er nicht stimmt, das sagten Sie ja eingangs schon, ne? Was lässt sich anhand dieses Satzes zum Beispiel über Deutschland lernen?
Ja, das ist ein ganz wesentliches Thema. Das klingt eigentlich immer so ein bisschen langweilig, Rente gehen und so, aber das ist eigentlich ein hochdramatisches und hochspannendes Thema, auch hochproblematisch. Also gerade jetzt, gerade heute, hat unser Kanzler Friedrich Merz zum wiederholten Male gesagt, dass die Rente, die staatliche Rentenversicherung, dass die nicht ausreichen wird, den Lebensstandard zu sichern, sondern dass da zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, private Vorsorge und so weiter, sodass das seit 30 Jahren, seit übrigens auch schon zu Adenauers Zeiten, noch länger zurück, also ist das ein Dauerthema, was in die elementaren kapillaren eine Gesellschaft eingreift und dieses Problem immer wieder neu durchdacht und sozusagen holterdiepolter für die nächsten 5 Jahre gelöst werden muss, dann tauchen die Probleme wieder von Neuem auf. Und das war mir wichtig, diesen Dauerbrenner mal richtig vorzuführen.
Auf ganz andere Art umstritten und auch nachhallend blieb Angela Merkels Wir schaffen das von 2015, als sie zur Solidarität mit Geflüchteten aufrief. Sie schreiben anhand dieses Satzes dann wirklich viel über die Geschichte der Migration in Deutschland und dem Umgang damit. Wie schwer ist es da, die passenden Akzente zu wählen? Denn allein an diesem Satz entlang könnte man ja ganze Bücher schreiben.
Ja, das stimmt. Zumal es ja so ist, dass die ganze, nach 45 anfing. Das macht man sich oft nicht klar. Mir war das auch so in den Ausmaßen nicht klar, welche Bevölkerungsströme damals unterwegs waren von Ost nach West. Die ist eben vertriebene Frage. Und das Land war zerstört. Es gab keine Wohnungen. Und es kamen nicht Zehntausende, es kamen nicht Hunderttausende, es kamen Millionen. Und dann gab es immer wieder neue Migrationsbewegung, sodass die Bundesrepublik von Anfang an, auch wenn das oft bestritten und oft geleugnet wurde, von Anfang an, ob einem das gefällt oder nicht, eine Einwanderungsgesellschaft war. Und das war mir wichtig, auch mit viel Zahlenmaterial, das einmal im Zusammenhang darzustellen, einschließlich der sogenannten Gastarbeiter, ja, die ja auch sozusagen dann eine Migrationsbewegung gemacht haben.
Im letzten Kapitel kommen wir dann mehr oder weniger in der Gegenwart an mit dieser viel zitierten Zeitenwende aus Olaf Scholz' Regierungserklärung nach Russlands Angriff auf die Ukraine, Februar 22. Diese Zeitenwende hat seither praktisch nicht mehr aufgehört, oder?
Ja, die Zeitenwende geht immer weiter. Sie wird ja sozusagen auch immer, dreht immer schneller durch. Man denkt an den Angriff der Russen auf die Ukraine. Und jetzt haben wir nochmal eine andere Situation, wo man auch eigentlich gar nicht weiß, wo einem der Kopf steht und wie man sich da drehen und wenden soll. Und ich glaube, auch viele Leute an höchsten Stellen sind mit dieser historischen Hochgeschwindigkeitsentwicklung auch überfordert.
Das sagt der Sachbuchautor Bruno Preisendörfer, unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Wie Sie zu Ihren Themen kommen, Herr Preisendörfer, und wie Sie dann recherchieren und erzählen und Bücher draus machen, darüber sprechen wir gleich. Nach Instrumentalmusik vom britisch-amerikanischen Duo Call Sender, Utori. Bruno Preisendörfer ist unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend, Autor von historischen Sachbüchern mit besonderen Blickwinkeln. Aber Sie haben auch journalistisch gearbeitet, Herr Preisendörfer, und Romane geschrieben. Der erste von 2002 heißt Desaster. Und Sie haben mal verraten, das Buch selber sei auch eines gewesen. Wieso das?
Ja, das Buch ist am Markt gescheitert. Also ich werde jetzt keine Zahlen nennen, aber ich habe ein für damalige, auch für noch für heutige Verhältnisse sehr hohen Vorschuss bekommen. Finanziell war es also für mich ein sehr erfolgreiches Buch, aber es ist am Markt, konnte sich am Markt irgendwie nicht durchsetzen. Das war desaströs und auch recht frustrierend.
Ich meine, Sie haben dann noch mehrere geschrieben, Sie haben sich nicht sofort entmutigen lassen, aber dann doch nur bis 2013, glaube ich, da ist der letzte Roman erschienen. Ja. Haben Sie mit der Fiktion jetzt abgeschlossen, weil die historische Realität Sie mehr begeistert?
Naja, das sind ja oft Sachen, die nicht ganz der Willkür oder der persönlichen Entscheidung eines Autors anheimgestellt sind. Es ist auch so, dass sozusagen, dass ich ja heimlich auch weiterschreibe. Also der ein oder andere literarische Text liegt auch in der Schublade. Aber wissen Sie, zum Beispiel diese Zeitreihe, ja, die mit Goethe anfing und dann war das Lutherjahr und dann kommt der Luther und dann der Bach und dann der Bismarck. Und wenn Sie dann mal auf so einer Spur sind, dann bringt man so etwas auch zu Ende und dann bleibt vielleicht mitunter auch nicht mehr viel Kraft, da noch fiktionale Texte dann zu schreiben.
Wählen Sie die Themen immer selber oder kommt dann, weil Sie das gerade so beschreiben, mit den Reihen zum Lutherjahr und so, kommt dann auch ein Verlag und sagt, Herr Preisendörfer, machen Sie uns doch darüber was?
Ja, ist unterschiedlich. Also ich bin ja studierter Germanist und mein Spezialgebiet war das 18. Jahrhundert. Und da kam der Verleger, mit dem ich vorher schon zu tun hatte, mit einem Roman, der Galliani-Verleger, der Wolfgang Hörner, kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht ein Buch über die Goethezeit schreiben will. Dann habe ich gemerkt, hoppla, 2017 das Lutherjahr. Und das war dann mein Vorschlag, dann gleich ein Buch über Luther anzuhängen. Und dieses Buch jetzt, über das wir gerade gesprochen haben, dieser Vorschlag ist auf meinem Autorenmist gewachsen.
Ich meine, angesichts der Regale in einer Unibibliothek oder so, könnte man ja denken, es gibt wirklich über alles schon Bücher, zum Teil sehr viele. Wie finden Sie immer wieder Ihre Nische und auch die Überzeugung, dass Sie da noch was beizusteuern haben?
Naja, also bei dem neuesten Buch jetzt anhand dieser Schlagworte, so etwas, das sage ich jetzt Also klingt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber ich meine das jetzt eigentlich doch auch ganz bescheiden. So etwas gibt es in der Form nicht, weil ich ja an diesen Beispielen so eine deutsch-deutsche Problemgeschichte mache, die erzählerisch operiert, die auf dem Stand der Forschung ist, ohne das raushängen zu lassen. Also ich zitiere null Sekundärliteratur. Das wird in den Anmerkungen dann nachgewiesen, also in der Literaturverzeichnis. Aber und diese Art, dieser eher erzählerische Zugriff, das gibt es in der Form nicht. Und das zeichnet ja auch diese Zeitreisebücher auch aus, die ja bewusst auch Zeitreisen genannt sind. Das ist ja nicht nur eine fächsische Bezeichnung, sondern da steht ja ein sachlicher Hintergrund dabei.
Gehört zu Ihrem Antrieb auch was Pädagogisches? Also möchten Sie, dass die Menschen das alles erfahren und haben Freude daran, das sozusagen zu ermöglichen?
Naja, ich bin natürlich glücklich, wenn Leute das gerne lesen und dann auch was mitnehmen, wie man so schön sagt. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Spiegelredakteur war. Also ich wurde mal bezeichnet als der Geschichtslehrer Deutschlands. Das hat mir nicht so gefallen. Weil ich glaube nicht, dass ich als Lehrer besonders geeignet wäre. Und ich mag auch die didaktische Vorgehensweise bei bestimmten Büchern nicht, sondern ich erzähle. Da kann ich gar nicht genug drauf rumhacken. Dieser erzählerische Impetus, der ist mir eben wichtig und nicht so sehr das Didaktische.
Aber es fängt schon mit wahnsinnig viel Recherche an, oder? Wie starten Sie so ein Projekt?
Naja, es ist wahr, die Sachen sind natürlich sehr, 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 sehr aufwendig. Man muss das mögen und sich interessieren. Also so die intrinsische Dimension, diese Selbstzweckhaftigkeit, wenn die nicht da ist und die Freude, dann kann man sowas, so ein Projekt nicht machen. Gerade bei dem letzten Buch, was ja nun ganz, ganz verschiedene Themen hat, also von der Rente, und dann gibt es ja militärpolitische Themen, Sportthemen. Das ist ein riesiges Feld und in jedes Feld muss ich mich ja dann einarbeiten. Ich bin ja kein Fachmann auf diesen Feldern. Also das ist schon mit sehr, sehr großem Aufwand verbunden, ja, allerdings.
Können Sie aus dieser ständigen, intensiven Beschäftigung mit der Geschichte auch problemlos immer wieder in die Gegenwart zurückkehren? Oder mahnt Ihr Umfeld Sie an, dass Sie zu viel in der Vergangenheit leben?
Naja, bei dem letzten Buch ist es ja so, die Themen werden ja bis in die Gegenwart gezogen. Jedes einzelne Kapitel endet ja mit gegenwärtigen Problemen. Von daher werde ich ja sogar gezwungen, dann immer wieder auch mich dort in den eigenen Zeiten umzusehen und darüber nachzudenken und davon auch zu erzählen. Ansonsten ist es ja nicht so, dass ich jetzt eine Schreibmaschine bin oder ein Computer bin. Ich bin ja auch nur ein armer Mensch mit seinen Bedürfnissen und seinen Launen und seinen Alltäglichkeiten.
Wenn Sie tatsächlich eine Zeitreise machen könnten, in welche Zeit würden Sie gern reisen? Zurück oder auch nach vorn?
Oje, also weder in die Goethezeit noch in die Lutherzeit. Die war besonders brutal. Auch nicht in die 50er Jahre, auch nicht. Also eigentlich, wenn schon, dann eher nach vorne, obwohl man ja in der jetzigen Situation da auch Angst und Bange werden kann, wenn man die Entwicklung momentan anschaut. Also ich glaube, ich würde jetzt vorsichtshalber jetzt erstmal da bleiben, wo ich bin.
Weiterhin schreibend in der Zeit verreisen. Schlagworte, die Geschichte machen, wie Parolen von Stunde Null bis Wir schaffen das, Deutschland veränderten. So heißt das aktuelle Buch von Bruno Preisendörfer. Er war heute unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Danke, Herr Preisendörfer, fürs Gespräch.
Ja, gerne. Dankeschön.